Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Blues beginnt ein neuer Film, der morgen in die Kinos kommt. Das ist der neue Film von Black Panther, Regisseur Ryan Coogler. Das ist auch wieder ein Film mit fast ausschließlich schwarzem Cast. Blood and Sinners heißt der. Und man hört es diesen Blues nicht unbedingt an, aber aus dem Film wird nach und nach ein Horrorfilm, so wie es ja einige afroamerikanische Horrorfilme gegeben hat in den letzten Jahren. Viele rassismuskritische Filme, Black Horror nennen wir diese Genre, und wie dieser Film sich da einordnet und welche Horrorgeschichten da genau erzählt wird, das besprechen wir heute im Kompressor in knapp einer halben Stunde. Erstmal sprechen wir gleich über öffentliche Bibliotheken und wie dort mit inhaltlich umstrittenen Büchern umgegangen wird. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wie umgehen mit umstrittenen Büchern in öffentlichen Bibliotheken? Die Stadtbücherei Münster, die hat zwei Bücher in der Ausleihe, die sie mit einem Hinweis versehen hat. Ein Buch, in dem zum Beispiel die Mondlandung oder der Atombombenabwurf auf Hiroshima in Frage gestellt werden. Und ein Buch, in dem Putins Verantwortung für den Krieg gegen die Ukraine in Frage gestellt wird. Die Bücherei hat einen Hinweis dazu formuliert, schreibt, dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt. Und dieser Hinweis steht nicht auf dem Deckel, sondern auf der ersten Seite des Buchs. Der Autor dieser Bücher, der hatte dagegen geklagt, doch jetzt hat das Verwaltungsgericht entschieden, die Bibliothek darf sowas. Die darf diese Bücher mit Hinweisen versehen. Und was dieses Urteil bedeutet für öffentliche Bibliotheken in Deutschland und wie der Umgang mit umstrittenen Büchern aussieht dort, darüber spreche ich jetzt mit Frauke Untied, der Leiterin der Bücherhallen Hamburg und Mitglied im Vorstand des Bibliotheksverbands Deutschland. Hallo Frau Untied.
Hallo.
Was halten Sie denn von diesem Urteil? Ist es richtig, dass Bibliotheken umstrittene Bücher mit solchen Hinweisen versehen können?
Wenn Bibliotheken das für richtig halten, dann sollten sie das tun können. Denn die Aufgabe einer Bibliothek ist es ja, einen möglichst ausgewogenen Medienbestand für eine Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und bei einigen Büchern ist es durchaus sachdienlich, eine kleine Erläuterung in das Buch hineinzukleben.
Man fragt sich vielleicht, wie solche umstrittenen Bücher überhaupt ins Programm gelangen, weil die Büchereien können ja selber entscheiden wahrscheinlich, oder? Welche Bücher sie anbieten, welche nicht. Wie kommt es, dass da auch Bücher drin sind, wo man gleich noch einen Hinweis dazu kleben möchte?
Wir sind als öffentliche Bibliotheken ja den Nachfragen der Menschen verpflichtet, die unsere Bibliotheken besuchen. Und wenn sich sehr viele Menschen ein solches Buch wünschen, vielleicht auch nur, weil sie überprüfen möchten, was da drin steht, oder sich selber eine Meinung bilden möchten, dann ist es immer der bessere Weg, das Buch anzubieten, als Bücher aufgrund unterschiedlicher Beweggründe nicht anzubieten. Von daher finde ich den Hinweis, den die Stadtbibliothek Münster da gegeben hat, absolut sinnvoll. Und vor allen Dingen finde ich es sehr hilfreich, dass das Verwaltungsgericht in Münster entsprechend entschieden hat.
Ist das denn ein wichtiges Urteil auch für andere Bibliotheken? Weil das ist jetzt das Verwaltungsgericht Münster. Wir sind in Münster, wir sind in NRW. Was bedeutet so ein Urteil deutschlandweit?
Um das wirklich beurteilen zu können, müssten wir den genauen Begründungstext des Urteils einmal prüfen. In Deutschland insgesamt ist es so, dass wir aufgrund unserer föderalen Verfasstheit die Gesetzgebung in einzelnen Bundesländern durchaus unterschiedlich haben. Einige Bundesländer haben ein Bibliotheksgesetz, andere nicht. Und es wäre jetzt sehr interessant zu wissen, wie genau das Gericht begründet hat, ob es das mit der Gesetzgebung des Landes Nordrhein-Westfalen begründet hat. Dann wäre es bindend für alle Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Oder ob es ganz grundsätzlich abgeleitet hat, welchen Auftrag öffentliche Bibliotheken haben. Dann hätte es für alle Bibliotheken in Deutschland eine Relevanz.
Es gibt ja auch Kritik an solchen Hinweisen, auch aus der Politik in NRW. Die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, die sagt, dass das eine Bevormundung ist, dass solche Hinweise auf Büchern ein Angriff auf die Meinungsbildung seien. Wie sehen Sie das? Greifen Bibliotheken mit diesen Hinweisen tatsächlich in Meinungsbildung ein? Ist ja immer die Frage, wer entscheidet das, wo da so ein Kleber draufkommt und nach welchen Kriterien?
Ich würde eher sagen, wir regen zur Meinungsbildung an, indem wir solche Aufkleber verkleben. Und ich finde, die Begründung des Gerichts ist da sehr, sehr gut, weil sie darauf fußt, dass definitiv stattgefundene Ereignisse in dem Buch negiert werden. Und man kann sich ja auch vorstellen, dass sich ein Schüler, eine Schülerin ein solches Buch ausleiht, um vielleicht einen Aufsatz zum Thema Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg zu schreiben. Und wenn der dann als Quelle zitiert, dass es diese Atombombenabwürfe nie gegeben hat, dann hat das Kind ein Problem. Von daher finde ich es komplett richtig, genau bei einem solchen Buch einen solchen Einordnungshinweis zu geben.
Vielleicht können Sie uns da auch nochmal weiterhelfen, weil es gibt ja auch das Neutralitätsgebot der Bibliotheken und gleichzeitig sagt das Verwaltungsgericht in Münster jetzt eben, Bibliotheken hätten den Auftrag, sogar solche Bücher einzuordnen. Also wie geht das zusammen? Neutralität, Objektivität und dann gleichzeitig der Auftrag, sowas einzuordnen?
Ja, Neutralität bedeutet ja eine Neutralität gegenüber politischen Parteien. Keine öffentliche Bibliothek wird eine bestimmte politische Strömung bevorzugen oder vernachlässigen, allein aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Das steht uns nicht zu. Das ist nicht unser Auftrag. Aber unser Auftrag ist es aber schon, eine möglichst gute Informationsmöglichkeit für die Menschen in einer Stadt zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir sehen, dass Inhalte von Büchern diese Informationsmöglichkeit eher beschädigen, als sie unterstützen, dann sollten wir auch die Möglichkeit haben, diese Informationen, die wir haben, den Menschen, die das Buch ausleihen wollen, ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Das Buch ist ja so präsentiert worden, wie alle anderen Bücher auch. Es ist so ausleihbar, wie alle anderen Bücher auch. Es stand nicht in einem bestimmten Regal mit einer bestimmten Überschrift. Es ist einfach nur ein Hinweis in dem Buch vorhanden, mit dem man sich selbst nochmal kritisch hinterfragen kann, mit welchem Blickwinkel man die dort gegebenen Informationen lesen und glauben will.
Wie hat sich denn die Bücherlandschaft aus Sicht der Bibliotheken verändert in den letzten Jahren? Also ist es vielleicht auch gerade jetzt ein Thema, weil es vielleicht immer mehr Bücher gibt, die eben auch umstrittene Inhalte darlegen?
Das glaube ich gar nicht mal. Wir haben immer schon Literatur gehabt, die aus welchen Gründen auch immer umstritten war. Und wir haben dann immer eine Auswahl aus Literatur getroffen, um eine möglichst repräsentative Auswahl auch in unseren Regalen stehen zu haben. Es hat immer schon Vorwürfe gegeben, dass wir ein bestimmtes Buch nicht haben oder andere Bücher haben und sie nicht haben sollten. Und die kommen aus dem gesamten politischen Spektrum, wenn ich es mal so sagen darf. Und wir müssen uns in unregelmäßigen Abständen rechtfertigen dafür. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ja. Also es ist eigentlich nichts Neues.
Und würden Sie aber sagen, also solche Hinweise, solche Aufkleber auf Seite 1, ist das der richtige Weg? Reicht sowas aus? Oder wie sieht denn ein vielleicht noch umfassenderer, guter, produktiver, kritischer Umgang mit eben Büchern aus, die problematische Inhalte verbreiten?
Ja, wir sind sehr lange schon keine reinen Ausleihstationen mehr. Wenn Sie in eine öffentliche Bibliothek gehen, dann werden Sie in aller Regel einen schönen Ort finden, an dem Sie sich auch als erwachsene Person sehr gern aufhalten. Sie werden einen interessant kuratierten Medienbestand vorfinden und Sie werden diverse Veranstaltungsformate vorfinden. Und dazu gehören auch sehr regelhaft Veranstaltungsformate, in denen wir versuchen, Informationen als gutes Gut auch immer wieder zu präsentieren und in denen wir auch immer wieder versuchen, Menschen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie selbst überprüfen können, ob eine Information, die sie irgendwo gefunden haben, auch tatsächlich den Tatsachen entspricht. Wir haben Datenbanken, mit denen gewinnt man jede Diskussion über den Gartenzaun, wenn man weiß, dass man Recht hat und der Nachbar nicht Recht hatte.
Das sagt Frauke Untied, die Leiterin der Bücherhallen Hamburg und Mitglied im Vorstand des Deutschen Bibliotheksverbands, zum Urteil des Verwaltungsgerichts Münster, das eben sagt, die Bibliothek Münster darf Bücher mit umstrittenen Inhalten mit einem Hinweis versehen und auch zum generellen Umgang der Bibliotheken mit umstrittenen Büchern. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und dieses Gespräch hier, Frau Untied.
Gerne.
Und wir tauchen jetzt in die Welt des Underground-Comics ein, also die Welt der roughen, selbstgemachten DIY-Comics. Und wenn man da eintauchen möchte und wenn man wissen möchte, wie das Leben als Underground-Comic-Künstlerin aussieht, dann greift man gerade am besten zum neuen Comicband von Carla Paloma. Carla Paloma lebt in Berlin, kommt aus Dänemark, hat schon mehrere Preise für ihre im Eigenverlag rausgebrachten Comics bekommen. Und jetzt bringt sie zum ersten Mal einen Comic eben nicht im Eigenverlag raus, sondern bei einem richtigen Verlag, bei Avant. Und was das bedeutet und wie man über sich selbst einen Comic macht und das in so einer punkigen, derben Underground-Comic-Ästhetik, darüber spreche ich jetzt mit Carla Paloma. Herzlich willkommen.
Danke.
Ihr neuer Comicband heißt Ratten. Das sind drei Geschichten, die da zusammenkommen. Wieso Ratten? Worum geht's?
So, ich habe versucht, einen Titel zu finden für das Buch, das passt zu alle drei Geschichten. Und was die haben gemeinsam, ist, dass die spielen sich alles in Berlin, in der Großstadt. Und das gibt sehr viele verschiedene Charaktere in die Geschichten. Und ich habe das gedacht so, dass wir Menschen, wir sind ein bisschen wie Ratten, die rumrennt in der Stadt und versucht ein bisschen unseren Weg in Leben zu finden.
Passiert ja auch unter der Erde in Berlin ganz viel mit den echten Ratten.
Ja, das ist auch so ein bisschen diese Underground, schmutzige Kreuzberg-Leben.
Okay. Und wenn man diesen Comic aufschlägt, dann beginnt es mit der ersten Geschichte und darin geht es um eine Carla, die in Berlin lebt, die Comiczeichnerin ist, die dänische Wurzeln hat. Also man könnte sagen, es geht um sie wahrscheinlich. Es ist eine Geschichte über sie selbst, so versteht man das auf jeden Fall. Was wollten Sie denn über sich erzählen? Warum ein Comic über sie?
Also als ich diese Comics gezeichnet habe, das ist eigentlich schon vor 8 Jahren her, als ich anfing, Comics zu zeichnen. Und in diesem Moment, das war so eigentlich ganz spontan, dass ich angefangen habe. Und ich habe eigentlich erstmal die Geschichten für mich selber gezeichnet, als eine Form von Selbsttherapie.
Okay.
Weil das war so, ich war mit einem Comic-Künstler verheiratet und er hat mir ein bisschen beigebracht. Und irgendwann dann habe ich diesen Trick gefunden, dass es in dieser Zeit war sehr chaotisch für mich und ich habe so viele komische Erlebnisse und dann habe ich herausgefunden, okay, wenn ich diese Erlebnisse in Geschichten transformieren kann, dann kann ich die verändern und in was Positives machen als was Negatives. Und auch darüber lachen, also das ist nicht, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Und ja, deswegen, ich denke, das war mein Impuls am Anfang. Ich habe das eigentlich für mich selbst gemacht.
Genau, wollen Sie das teilen? Das ist auch Teil dessen.
Deswegen dann hat mir eigentlich eigene Jahre gebraucht, um dass ich das erstmal selbst als Scenes verlegt habe. Weil ich habe das, die drei Geschichten und dann... Das glaube ich, das merkt man auch in die Geschichten. Ich habe wirklich nicht an das Publikum gedacht. Ja. Das ist keine Filter und ich gebe viel raus eigentlich, obwohl das ist auch Fiktion ein großes Teil. Mhm. Ja, und ich finde auch so, für mich, das war halt wichtig, dass das ist ehrlich. Das sind sehr viele ehrliche Gefühle reingesteckt. Aber trotzdem ist das auch Großteil Fiktion und für mich, das fühlt sich an so ein bisschen wie ein Schutz. Denn die Leute, die wissen eigentlich nicht, was ist Fiktion und was ist Wirklichkeit. Mhm. Und die werden das auch nie wissen. Mhm. Und für mich, ich bin einfach so um einen Punkt gekommen, wo es mir egal, was die Leute, sie können sich alles vorstellen über mich.
Ja.
Also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich so überflüssiger, superficial Version von der Realität und das ist auch ein Karikatur und also ist ein Comic, das ist nicht die Wahrheit. So, ich fühle eigentlich nicht, ich gebe super viel von mir selber raus. Auf der anderen Seite meine Intention, also ich freue mich nur, wenn jemand das liest und fühlt sich weniger verkehrt dran an sich selbst. Das ist eigentlich meine Intention. Ich habe keine größere Agenda, sonst einfach nur wir sind alle Menschen mit vielen Fehlern und vielleicht ist gut, dass man diese Geschichten haben. Das sind so halb ernst.
Ja.
Nicht voll, aber ja.
Ja. Und da steckt ja auch ziemlich viel Humor drin.
Ja.
Auch ziemlich derber Humor. So, wenn man so die Geschichte beginnt ja auch damit, dass sie dann erstmal, dass sie klauen gehen. Also die Hauptfigur geht klauen mit einem 10-jährigen Mädchen für das Weihnachtsessen, weil es ist kein Geld, da muss man im Supermarkt halt klauen. Dann trinkt dieses 10-jährige Mädchen Alkohol, wird ohnmächtig, weil der Hund furzt. Lauter, ja, also lustig, aber auch ziemlich derb. Sensible Menschen sind da dann, gehen da vielleicht auch auf Abstand. Was bedeutet es für Sie, dass das ja so eine Roughness und so was Derbes hat?
Also das ist meine Geschmack von Humor und so. Ich mag gerne, wenn die Grenzen sind, oder wenn das so ein bisschen die Grenzen verschieben wird. Und also wenn das ist nicht für alle Leute ist, dann ist auch gut. Ist okay, die brauchen das nicht zu lesen. Und ja, eigentlich, das ist sehr wichtig für mich, das Humor zu haben und das Freiheit zu haben, mich auszudrücken. Ich versuche immer mit Freunden zu checken, dass sie das liest und ich frage, ist das okay, das herauszugeben?
Okay.
Aber die sagen fast immer ja zum alles. Ich weiß nicht.
Ja.
Ja.
Sie haben vorhin gesagt, dass gesellschaftliche Themen Sie eigentlich jetzt gar nicht so, also dass es nicht für Sie im Fokus steht, da jetzt irgendwas Gesellschaftes anzusprechen. Gleichzeitig in der dritten Geschichte, Anti-Baby, da geht es schon so um ein großes gesellschaftliches Thema, ne? Kinderwunsch, Erwartungen an Frauen, die sollten Kinder haben oder so. Und dann machen sie es auch wieder lustig oder eben so punkig, dass dann die Frau schwanger wird, aber von dem Sperma des Hundes. Haben Sie da nicht dann auch gesellschaftliche Fragen mit dabei, die Sie dann auch transportieren wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich habe das gemacht von einem sehr persönlichen Impuls in meinem Leben, als ich diese Druck erlebt habe, Kinder zu bekommen. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe da gesessen und gedacht, oh, diese Themen und das und das und das. Aber das ist nur eine persönliche Reaktion von der Gesellschaft, wo ich lebe. Auf jeden Fall, das kommt automatisch drin. Und das ist auch so, ja, das ist eine persönliche Geschichte, aber ist sehr universelle Themen. Und deswegen auf jeden Fall mit Anti-Baby, ich glaube, das ist das Teil von das Buch, wo meistens Leute sich sehr gut identifizieren kann und dass es auch wichtig ist. Das habe ich erst nachher erfahren eigentlich, wie wichtig das ist, diese Stimme, dass jemand redet über diese Themen so unfiltriert und genau. Aber diese Erlebnisse habe ich wirklich erst dann nackt erfahren, wie groß das Thema eigentlich ist.
Wenn man dann selber so ganz offen und ungefiltert darüber spricht, dann kriegt man die Resonanz, ne? Und ja, dann merkt man, dass so viele andere Menschen darauf reagieren. Sie haben ja auch einen bestimmten Stil, den man so wiedererkennt. Ihre Comics sind, weiß nicht, ob immer, aber jetzt in diesem Buch ist auf jeden Fall alles schwarz-weiß. Das ist relativ rough. Was würden Sie sagen, was ist Ihnen an Ihrem Stil wichtig oder experimentieren Sie auch immer wieder mit neuen Stilen oder sagen Sie, das ist mein Stil, den kriege ich jetzt auch nicht mehr los, das ist halt Carla Paloma?
Also als ich angefangen habe, Comics zu zeichnen, dann habe ich viel experimentiert. Diese drei Gesichter sind eigentlich etwas von das Erste, was ich gemerkt habe. Danach habe ich auch mit Farben und verschiedene andere Stilen experimentiert. Aber eigentlich, was ich am liebsten mag, das ist diese ganz einfache schwarz-weiße, so 6 Frames pro Seite, so Rahmen. Mhm. Weil für mich, das ist wichtiger, die Geschichte und die Dialogen. Und nicht so, es interessiert mich eigentlich nicht das Layout oder Farben. Für mich, das ist so ein bisschen überflüssig. Mhm. Ich liebe zu schreiben, ich schreibe sehr viel. Und ich liebe, dass es gibt diese Flow. Und ja, deswegen, ich kann nicht danach denken, ah, das schöne Layout und so weiter.
Das ist so reduziert eigentlich, ne?
Ja, ist sehr reduziert eigentlich. Ja. Und das ist auch schneller für mich, das so zu machen.
Jetzt ist dieser Comic ja zum ersten Mal bei einem sozusagen richtigen Verlag erschienen, beim Avant Verlag. Sonst haben Sie das immer im Selbstverlag oder irgendwie über Social Media oder so veröffentlicht. Was bedeutet das für Sie? Ist das, ja, ist das wie so eine Ehrung und sind Sie jetzt angekommen oder ist es Ihnen gar nicht so wichtig oder wie ist das?
Also eigentlich ist das Buch ist erstmal in Spanien rausgekommen, letztes Jahr, und dann auch in Dänemark. So, jetzt ist das dritte Version auf Deutsch mit Avant. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil dann, ich meine, wenn das Buch kommt mit einem Verlag, das hat Vorteile, zum Beispiel andere Leute erreichen, vielleicht ein großes Publikum. Und auch das, was wichtig für mich ist, dann kann ich vielleicht Stipendien bekommen, mich so ein bisschen mehr stabilisieren. Mhm. Aber eigentlich, ich liebe Selbstverlag und ich werde das auch immer weiter machen. Ja. Ich würde gerne beide machen.
Ja,
kann weil ich liebe selber alles zu entscheiden und Kontrolle über alles, das Prozess selber zu haben.
Kann es auch eine Einschränkung sein, dann bei so einem Verlag zu sein und dass Sie dann vielleicht, also Sie sagen, Sie machen das andere weiter, aber geht dann das Underground-mäßige irgendwie, könnte das dann darunter leiden?
Ich hoffe nicht. Also für mich, das ist sehr wichtig, auch immer noch an so Undergrounds-Festivals teilzunehmen. Und weil ich finde, diese Communities sind oft viel mehr interessant. Also und mehr experimentierend. Und das ist, wo mein Herz ist, weil das ist mein Hintergrund. Ich war sehr viel unterwegs in der Szene und Underground-Comics. Und ja, also für mich, das ist viel mehr inspirierend eigentlich als diese Graphic Novels. Es interessiert mich nicht so viel, so ein ernstes Buch zu haben. Ja.
Das sagt die Comic-Künstlerin Carla Paloma und ihr neuer Comicband Ratten, der ist erschienen. Eben bei Avant sind 3 Comics, die da zusammenkommen. 168 Seiten hat es insgesamt, kosten 25 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Al-Burhan und die RSF-Miliz, seines früheren Stellvertreters Daglo, seit 2 Jahren einen blutigen Machtkampf. Die Archäologin Angelika Lohwasser sieht dadurch einen Teil der kulturellen Identität in Gefahr. Erste Einblicke zeigten ein großes Ausmaß an Zerstörung und Plünderungen. Die paramilitärischen Truppen betrachteten die Kunstgegenstände als ihren Sold, sagte sie im Deutschlandfunk.
Da möchte ich jetzt besonders hervorheben das wirklich sehr schöne ethnologische Museum, das es in Khartoum gegeben hat. Sudan ist ja ein Vielvölkerstaat und da sind alle Ethnien präsentiert worden in einer wirklich sehr anschaulich gestalteten Ausstellung. Und da ist das Dach zerstört worden und alles, was an transportablen Gütern dort war, also das sind Schmuckstücke und Schwerter und alle möglichen Objekte, die sind geraubt worden und der Rest ist eben durch den Dacheinsturz leider zerstört.
Angelika Lohwasser, Professorin für Archäologie an der Uni Münster. Sie leitet die Forschungsstelle Alter Sudan. Der Kulturmanager Dieter Rippberger wird zum 1. Juni 2025 neuer geschäftsführender Direktor des Berliner Ensembles. Zusammen mit Oliver Reeser als Intendant wird er zukünftig auch als zweiter Geschäftsführer der Theaterleitung vorstehen. Rippberger war zuvor am Theater Konstanz und am Thalia Theater Hamburg. Außerdem war er als Referent für Kulturpolitik im Deutschen Bundestag tätig. Zuletzt leitete er als geschäftsführender Direktor das Staatstheater Kassel zusammen mit Intendant Florian Lutz. An Ostern feiern Christen weltweit die Auferstehung Jesu Christi vor etwa 2000 Jahren. Doch was, wenn diese Geschichte heute passieren würde? Diese Frage hat sich das katholische Bistum Aachen gestellt. Wahrscheinlich würden Milliarden von Menschen das Ereignis live im Fernsehen und auf Social Media verfolgen. Wie das aussehen könnte, zeigt das Bistum mit seiner digitalen Kampagne in der Karwoche. Die letzten Tage Jesu, vom letzten Abendmahl über die Kreuzigung bis hin zur Auferstehung, werden in Form von Instagram-Reels erzählt, aus der Perspektive eines Fernsehreporters. Er berichtet demnach als Augenzeuge von den Ereignissen vor Ort. Eine Moderatorin bringt die Reaktionen aus dem Netz ein. An dem Projekt beteiligt sind den Angaben zufolge auch junge Menschen aus dem Bistum Aachen, die ihre Gedanken und Gefühle als Social-Media-Kommentare eingesprochen haben. Die Reels erscheinen täglich ab Gründonnerstag auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Bistums Aachen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen ja gleich über den neuesten Black-Horror-Film von Ryan Kruger. Der kommt morgen raus, wird viel erwartet. Und jetzt habe ich Filmmusik für Sie. Mit diesem Blues hier beginnt der Film Blood and Sinners. Das ist der neue Film von Black Panther-Regisseur Ryan Coogler. Der Film spielt in den amerikanischen Südstaaten im Jahr 1932 und erzählt von der Rückkehr von zwei Brüdern in ihre Heimatstadt in Mississippi, nachdem sie 9 Jahre lang als Gangster für Al Capone gearbeitet haben. Und diese Rückkehr, die wird irgendwann immer blutiger in diesem Film, bis aus Blood and Sinners ein richtiger Horrorfilm wird. Einer von mehreren afroamerikanischen Horrorfilmen in den letzten Jahren. Und wie dieser Film jetzt in diese Welle dieser afroamerikanischen Horrorfilme passt und was das genau für ein Film ist, das bespreche ich mit unserem Filmkritiker Jochen Werner. Hallo Jochen.
Hallo.
Also ein Horrorfilm, der erstmal gar nicht so richtig als Horrorfilm startet. Wie beginnt der Film denn?
Genau, also zunächst mal muss man mal erzählen, was so alles anfangs passiert, denn dafür nimmt sich der Film auch völlig zu Recht ziemlich viel Zeit. Also es dauert ungefähr die Hälfte der Laufzeit, bis der Film dann endgültig ins Horrorgenre kippt. Und davor erzählt er erstmal von diesen beiden Brüdern, den Smokestack-Zwillingen, die sich als Gangster-Duo einen Namen gemacht haben und dann mit einem Batzen gestohlenem Mafia-Geld nach Hause kommen, um sich da einen Lebenstraum zu erfüllen. Sie wollen nämlich eine Blues-Bar eröffnen da, ein Juke-Joint. Und da sollen eben Musiker auftreten und die armen schwarzen Feldarbeiter, die immer noch wie zu Zeiten der Sklaverei dafür fast nichts auf den Baumwollplantagen schuften und noch nicht mal mit echtem Geld bezahlt werden, sondern mit so einer Art Schuldscheinen, mit denen sie aber außerhalb dieser Plantagen überhaupt nichts anfangen können, die sollen sich da mal für einen Abend lang frei fühlen können.
Klingt, als wenn da einige historische Details irgendwie drin stecken. Nimmt der Film dieses historische ernst?
Auf jeden Fall. Also der taucht ganz tief ein in diese 30er-Jahre-Gesellschaft und er zeigt auch in aller Deutlichkeit eben diese alltäglichen Kämpfe seiner Protagonisten. Und diese beiden Brüder, die übrigens wirklich beeindruckend von Michael B. Jordan gespielt werden in einer Doppelrolle, das sind überhaupt keine klassischen Kinohelden, sondern die kommen eben zurück aus dieser Gangsterkarriere, die aber auch eher ernüchternd verlaufen ist, weil sie festgestellt haben, dass sie eben der Rassismus auch überall hin verfolgt. Die kommen zurück und ja, das erklären sie dann auch immer wieder so ihrem jüngeren Cousin Sammy, den haben wir da anfangs schon mal gehört. Das ist ein begnadeter Bluesmusiker und der Sohn eines Pastors, der auch träumt davon, sich abzusetzen und eben eine Gangsterlaufbahn zu beginnen. Und eigentlich geht es in diesem Film auch um seine eigene Seele. Denn die Seele dieser beiden Brüder, die ist vielleicht durch all die Dinge, die sie da gesehen und auch selber getan haben, vielleicht eh schon verloren. Und Sammy ist eigentlich derjenige, dessen Seele auf dem Spiel steht, wenn dann das Grauen in diese Eröffnungsparty einbricht.
Wenn dann quasi der Horrorfilm startet, kann man denn sagen, was da passiert oder verrät man dann schon zu viel?
Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, was man eigentlich schon verraten darf, gerade weil der Film eben so klar mit so einem Bruch zur Hälfte der Laufzeit arbeitet. Das ist ja so ein bisschen so wie damals bei From Dusk Till Dawn. Mhm. Da hat man wahrscheinlich auch am meisten Spaß gehabt, wenn man nicht wusste, dass dann der Gangsterfilm irgendwann in einen Vampirfilm kippt.
Ja.
Aber ich glaube, hier ist das auch so ein bisschen anders, weil Ryan Coogler eigentlich diesen Twist selber gar nicht so sehr als so einen Knalleffekt inszeniert, sondern den auch relativ früh schon ankündigt mit so kleinen Flash-Forwards. Und auch den Hauptvampir lernen wir dann schon relativ früh kennen. Deshalb wissen wir schon deutlich früher als die Protagonisten, dass wir uns hier eben auch in einem Vampirfilm befinden.
Aber die Protagonisten, die erkennen das dann natürlich auch irgendwann. Und wir können mal kurz in diesen Moment reinhören, wenn sie das erkennen.
Was soll das denn? Jetzt macht mal Platz und lasst mich rein.
Wieso bittest du ihn denn darum? Du bist groß und stark, zwäng dich doch vorbei.
Das wäre aber nicht sonderlich höflich, oder, Miss Annie? Ich weiß nicht mal, wieso ich überhaupt mit dir rede.
Rede nicht mit ihm, du redest jetzt mit mir, verstanden? Wieso kannst du deinen fetten Arsch ohne Einladung nicht hier reinschieben, ha? Na los, jetzt gib schon zu.
Zugeben, was denn?
Dass du tot bist.
Also diese untoten Vampire, die begegnen uns hier, ist auch so ein bisschen From Dusk Till Dawn dann eigentlich wieder, ne?
Ja, aber dann doch wieder ganz anders. Also der Tonfall ist schon ganz anders. Das ist hier weniger cooler 90er-Jahre-Zynismus. Der ganze Film bleibt sehr viel ernster.
Es gibt ja schon seit ein paar Jahren so eine ganze Welle von afroamerikanischen Horrorfilmen. Black Horror wird dieses Genre gerne benannt, angefangen wahrscheinlich mit Get Out vor ein paar Jahren. Wie ordnet sich dieser Film da ein in diese Welle?
Genau, also mit Jordan Peele und Get Out 2017 ist es komplett durchgestartet und die afroamerikanische Filmkritik unterscheidet da tatsächlich zwischen zwei Arten von Geschichtsschreibung. Also vorher gibt es so eine Geschichtsschreibung von Blacks in Horror Cinema, die es natürlich schon sehr, sehr lange gab. Also im Blaxploitation-Kino, da gab es so afroamerikanische Variationen auf so klassische Horrorstoffe. Da gab es Blackula, Blackenstein, Dr. Black and Mr. Hyde. Mhm. Und später dann so im, vor allem im gesellschaftskritischen Splatterfilm dann auch so Versuche, Rassismus zu thematisieren. Ganz wichtig zum Beispiel der afroamerikanische Held in Night of the Living Dead. Und aber jetzt inzwischen gibt es dann eben so dezidiert so ein Black Horror Cinema und da wird dann der Rassismus generell zum Thema, auch die afroamerikanische Erfahrung und die wird dann auch selber quasi dann direkt zum Quell des Horrors.
Hier ist es ja so, dass der Horror von den Vampiren kommt, wenn ich das richtig verstehe. Geht es hier auch irgendwie um Rassismus?
Ja und nein. Also einerseits ist Blood and Sinners tatsächlich ein relativ klassischer Horrorfilm, aber der ist eben auch sehr stark aus diesem alltäglichen Horror der Rassismus-Erfahrung heraus erzählt. Also es gibt auch fast noch so eine Ebene, könnte man sagen, mit so Nebenmonstern. Das ist hier der Ku Klux Klan, der halt in diesen Südstaaten da der 30er Jahre noch allgegenwärtig ist. Und der Film macht auch noch was, das wirklich interessant ist. Der gibt nämlich diesen Vampiren zumindest so einen Hauch von so einer utopischen Idee, also von einem Versprechen, das zumindest nicht so komplett von der Hand zu weisen ist.
Was ist das für ein Versprechen? Wie meinst du das?
Na, also während die Brüder selber schon komplett ernüchtert zurückkommen und eigentlich wissen, dass sie diesem allgegenwärtigen Rassismus eigentlich nirgends entfliehen können, treten die Vampire zuerst mit so einer betonten, aalglatten Freundlichkeit auf und versprechen eigentlich ihren potenziellen Opfern genau das, was sie in dieser menschlichen Welt unerreichbar, was unerreichbar für sie ist, nämlich eine Gemeinschaft, in der die Hautfarbe erstmal egal ist. Das hat dann zwar auch was mit Assimilation zu tun. Es gibt zum Beispiel eine wirklich lustige, tolle Szene, in der so eine Reihe von afroamerikanischen Vampiren da so einen irischen Volkstanz performt. Aber so ganz wegwischen lässt sich halt diese Behauptung von so einer multiethnischen Gemeinschaft eben dann doch nicht. Nur, dass man für die halt so eine Art Blutzoll bezahlen muss hier.
Also gibt uns einiges mit, worüber wir nachdenken können, auch der Film. Und kann man sagen, zu welchem Schluss der Film dann kommt? Das kann uns damit geben oder also auch hier, ohne zu viel zu verraten.
Das kann man eigentlich ganz schön durch eine Szene beschreiben, die ich für die schönste des Films halte. Das ist im Rahmen der Party, also noch bevor die dann durch die Vampire gesprengt wird. Und da sehen wir so dem Treiben auf der Tanzfläche zu. Die Kamera wirbelt und tanzt mit. Und da wird dann plötzlich so die Zeit des Films aufgebrochen. Also zwischen den 30er-Jahre-Protagonisten sehen wir dann plötzlich Rapper, da sehen wir DJs an Turntables, da sehen wir aber auch afrikanische Stammestänze, sogar eine chinesische Tänzerin in so einem klassischen Gewand. Also da wird das dann alles nochmal aufgebrochen auf so eine generelle migrantische Erfahrung hin und ja auf die musikalischen Traditionen, in denen die dann zum Ausdruck kommt. Das ist wirklich eine magische Szene und da wird dann spätestens auch klar, dass Blood and Sinners genauso sehr wie ein Horrorfilm auch ein Musikfilm ist.
Also ein ziemlich angetaner Filmkritiker hier bei uns, Jochen Werner, über den Film Blood and Sinners von Ryan Coogler, der ab morgen in den Kinos zu sehen ist. Vielen herzlichen Dank, Jochen.
Sehr gerne.
Es war wahrscheinlich ein Irrtum und es hat das Leben von tausenden KZ-Häftlingen gekostet. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, vor 80 Jahren, da haben britische Flugzeuge zwei Schiffe in der Lübecker Bucht beschossen, die Kap Arkona und die Tilbeek. Und sie haben da drin deutsche Truppen vermutet, aber es waren in diesen Schiffen über 7000 KZ-Häftlinge an Bord und fast alle sind bei diesem Angriff damals ertrunken oder verbrannt. Das war am 3. Mai 1945, also ganz kurz vor Kriegsende. Es war eine der größten Schiffskatastrophen der Geschichte und die ereignete sich direkt vor der Küste eben der Lübecker Bucht. Und die Großeltern des Comiczeichners Mario Schmidt, die haben damals genau dort gelebt. Und weil in der Familie immer wieder von dieser Katastrophe die Rede war, hat Mario Schmidt einen Comic jetzt zu diesem Fall gemacht. Dieser Comic heißt Aale und Gespenster und über den spreche ich jetzt mit Mario Schmidt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Welche Rolle hat diese Katastrophe denn in Ihrer Familie gespielt? Wie haben Ihre Großeltern davon erzählt?
Also ich würde gar nicht sagen, dass das so konkret verbal immer wieder, also dass es so konkret erzählt worden ist, sondern es gab halt immer wieder Andeutungen. Ich habe mich jetzt vor 2-3 Jahren intensiver mit dem Thema beschäftigt, als ich das Projekt angefangen habe und da kannte ich das schon. Ich könnte jetzt aber aus meiner eigenen Jugend gar nicht sagen, an welchem Punkt ich darüber aufgeklärt wurde, in Anführungsstrichen, weil das immer so rumwaberte, aber nie konkret war. Okay. Und genau.
Und Sie wollten es jetzt mal konkret machen und sich das genauer anschauen.
Ja, die Dimensionen des Ganzen, die sind mir dann eben jetzt auch gerade erst vor wenigen Jahren klar geworden. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man einem Kind sowas nicht erzählt. Also die ganzen Ausmaße, die Grausamkeit des Ganzen, die ist eben,
Sie beschreiben das ja ziemlich eindrücklich in Ihrem Comic. Also es wird beschrieben, was an Bord passiert ist, dass da eben so 6.800 Menschen ungefähr ums Leben gekommen sind. Und dann erzählen Sie von einem Fischer, der am Tag dann danach irgendwie fischen geht und bei jedem Netz, das er hochzieht, irgendwie neue Leichen in diesem Netz hat und deshalb dann auch aufhört zu fischen. Was ist das für ein Fischer? Wie hat der diese Katastrophe erlebt oder wie nutzen Sie den, um diese Katastrophe zu vermitteln?
Das ist wirklich eine Anekdote, die mir erzählt worden ist in der Recherche von auch einem entfernten Verwandten von mir aus Silksdorf, dessen Vater und dessen Urgroßvater Fischer waren an der Stelle, genauso wie mein Großvater, meine Urgroßväter auch.
Okay.
Die sind dann halt an den Tagen danach rausgefahren, um ihre Netze einzuholen. Die liegen dann ja im Zweifelsfall 1 bis 2 Tage da in der Bucht und schwimmen die Fische rein und dann werden sie rausgeholt. Und da waren dann halt nach diesem Unglück lauter Leichen drin, weil diese ganzen Toten von dem Schiff, viele sind dann ja auch über Bord gesprungen, haben versucht sich zu retten, alle in der Bucht trieben. Und es war wohl so, dass sie dann 2-3 Mal versucht haben, diese Netze zu bergen und danach alles im Wasser gelassen haben, weil sie es auch psychisch, glaube ich, nicht ertragen haben.
Ja, genau. Das kann man sich vorstellen. Und man weiß, also wenn ich so Ihren Comic gelesen habe, dann wusste ich manchmal nicht, ist das jetzt dokumentarisch? Ist das wirklich so passiert? Oder was haben Sie noch dazu erfunden? Weil Sie haben ja mehrere solcher Momente, wo auch Kinder dann irgendwie Leichen aus dem Sand ausbuddeln oder sowas. Wie würden Sie sagen, was für ein Verhältnis steht hier Realität und Erfindung?
Also ich habe versucht, verschiedene Geschichten, die ich in der Recherche ausgegraben habe, sozusagen damit einzuflechten. Also sowohl die Geschichte dass dann Jahrzehnte später Urlauber auf Skelette und Überreste von Menschen treffen. Das ist so passiert immer wieder. Mhm. Als auch Menschen, die vor Ort waren und das gesehen haben und so weiter. Und auch Kinder viel. Mhm. Genau.
Das heißt, die Figuren, die wir da erleben, die sind eigentlich alle mehr oder weniger based on true story.
Ja, genau. Das ist, jede Figur ist so eine Art Destillat von Geschichten, die ich dazu eingesammelt habe und die man eben in Aufzeichnungen findet. Und genau, und auch eben Typen, die zu der Zeit in dieser Region Lübecker Bucht rumgelaufen sind. Also das ist ja so eine Ecke gewesen, wo sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen unterwegs waren direkt nach dem Krieg, weil sehr viele Flüchtlinge aus Pommern oder aus Preußen da angekommen sind, viele da auch geblieben sind, weil da auch die Bettenkapazitäten waren. Das war ja schon lange vorher eine touristische Ecke und entsprechend mit Hotels. Und in diesen Hotelzimmern wurden dann eben die Geflüchteten untergebracht. Mhm. Und das heißt, da in der Region sind nicht nur Einheimische und ehemalige Zwangsarbeiter und ehemalige KZ-Häftlinge rumgelaufen oder waren da untergebracht, sondern eben auch Flüchtlinge aus dem Osten. Und dazu noch Wehrmachtssoldaten, die da entlassen worden sind. Daneben war ein riesiges Internierungslager oder Internierungsgebiet, wo mehrere Millionen Wehrmachtssoldaten, nicht mehrere Millionen, ich glaube 560.000 untergebracht waren, die dann nach und nach entlassen wurden und so. Entstand da so eine ganz komische Mischung auf der Ecke, genau.
Ja, und das bekommt man mit. Das ist ein total spannender historischer Einblick in diesen Ort. Und gleichzeitig haben Sie es auch gerade schon angesprochen, Ihr Roman spielt das auf zwei Zeitebenen. Also einmal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eben und dann aber auch 1987. Ja. Wieso genau diese 40 Jahre später?
Also ich wollte einen Zeitabstand haben, der, also 1950, man muss dazu sagen, dieses Wrack von diesem riesigen Schiff, das lag noch 5 Jahre in der Bucht, weil es zwar umgekippt ist, aber nicht untergehen konnte, weil die Lübecker Bucht da zu flach ist. Und 1950 ist dann der Metallrumpf da abmontiert worden. Ich glaube, weil dann erst die Maschinen zur Verfügung standen, um sowas zurückzubauen. Und war sozusagen das Schiff als so ein Symbol, nicht mehr in der Bucht. Vorher war es so, dass die Leute da Urlaub gemacht haben und im Hintergrund lag die ganze Zeit dieser riesige Metallrumpf im Wasser. Und in den Jahren danach ist das eben immer weiter in Vergessenheit geraten. Aus verschiedensten Gründen. Man kann sich auch vorstellen, ein Urlaubsort hat jetzt kein Rieseninteresse daran, so eine Geschichte irgendwie am Leben zu erhalten. Und und ich wollte eine Zeitebene mit reinbringen, in der das eben kein Thema mehr ist. Um auch die Probleme darzustellen, die verschiedene Generationen haben, über sowas zu sprechen und wie sowas eventuell weitergegeben oder eben auch nicht weitergegeben wird.
Mhm. Ja, also der Bezug zu heute dann auch, wenn man so will, der dann auch damit drin steckt.
Genau.
Spannend finde ich auch Ihren Stil, wie Sie das gezeichnet haben. Das ist nicht unbedingt so, wie man sich vielleicht einen Comic vorstellt. Also es hat keine Rahmen sozusagen. Also
keine Panel,
genau. Sondern das sind ja eher so Tuschewolken eigentlich fast auf dem Papier. Und auch der Text, der ist nicht irgendwie eingerahmt in Blasen oder Kästchen oder so. Was würden Sie sagen? Was ist Ihnen an Ihrem Stil wichtig?
Ich versuche, möglichst den Lesefluss zu unterstützen. Ich weiß nicht, also das ist auch ein persönlicher Geschmack, weil ich mich ganz häufig von diesen einzelnen Kästchen ausgebremst fühle und dann immer das Gefühl habe, beim Weitergucken fährt man mit dem Blick immer so gegen eine Wand, wenn man von einem Panel zum anderen springt. Aber das ist auch viel persönlicher Geschmack und dann daraus ergibt sich dann auch irgendwie dass ich versuche, Gestaltung zu machen von Seiten, wo der Blick ein bisschen freier drüber laufen kann, wo man eben so auch rüberwischen kann. Es ist auch total okay, wenn man beim ersten Lesedurchgang des Comics sich nicht alles ganz genau anguckt, weil es ist schwierig und vom Gehirn her Text und Bild immer wieder hin und her zu schalten. Und dann ist es meistens schöner, wenn man die Geschichte einmal im Fluss durchlesen kann und sich dann eben zum Beispiel die Bilder nochmal genauer angucken kann, wenn man es das zweite Mal zur Hand nimmt zum Beispiel.
Ja, genau. Also es hat auf jeden Fall so es hat ein Gefühl von Freiheit, finde ich. Also es ist so, die Wolken schweben da quasi frei rum. Zum Schluss ganz kurz die Frage, wenn Sie Urlaub an der Ostsee machen heute, können Sie das unbeschwert machen oder haben Sie das dann immer so vor Augen?
Na, jetzt gerade im Kontext mit diesem Projekt habe ich das natürlich permanent vor Augen. Ich bin auch relativ häufig da und Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil ich habe jetzt über 2 Jahre an diesem Buch gearbeitet und dann trägt man das natürlich immer mit sich rum und bin gespannt darauf, wie das jetzt wird, wenn das Projekt abgeschlossen wird, ich nicht mehr jeden Tag am Schreibtisch dran sitze und dann nochmal neu auf die Lübecker Bucht gucken kann.
Das sagt der Comic-Künstler Mario Schmidt, der diesen Comic ganz neu fertiggestellt hat. Aale und Gespenster heißt er. Der erscheint morgen ganz frisch im Avant Verlag. 224 Seiten hat er, kostet 25 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns.
Danke.